Wie kommt es denn dazu, dass es so viele Abgeordnete überhaupt gibt im Deutschen Bundestag?
Ja, also es ist eine Verkettung, sagen wir mal, unglücklicher Umstände, die man aber auch hat kommen sehen. Also wir haben mehrere Faktoren, die dazu beitragen. Ich würde jetzt erstmal bloß den allerwichtigsten besprechen, nämlich die sogenannten Überhangmandate. Das heißt also, wenn eine Partei mehr Direktmandate in einem Land erhält, als ihr nach Zweitstimmen, also nach Listenstimmen zustehen, dann entstanden früher sogenannte Überhangmandate. Und das heißt also, dass eine Partei einfach dann mehr Sitze bekommen hat. Das waren bei der Bundestagswahl 2009 beispielsweise, war das für die CDU ein Zuwachs von 24 Mandaten insgesamt. Und die anderen Parteien haben an der Stelle sprichwörtlich in die Röhre geguckt, haben also keine zusätzlichen Mandate bekommen. Und dann hat man aus verschiedenen Gründen überlegt, dass man das Ganze fairer gestalten möchte und sozusagen für solche Überhangmandate Ausgleichsmandate vergeben möchte. Das heißt, wenn also eine Partei ein Überhangmandat erhält, dann erhalten alle anderen Parteien Ausgleichsmandate, dass also am Ende das Stimmenverhältnis im Bundestag wieder stimmt. Und genau, das führt letztlich dazu, dass das Ganze, dass der Bundestag wächst. Um dieses Wachstum ein Stückchen weit zu bremsen, hat man dann auch gleichzeitig mit der Reform 2013 auch so eine interne Kompensation eingeführt. Das heißt also, dass Direktmandate oder Überhangmandate für beispielsweise die CDU, die sie in Sachsen-Anhalt erzielt hat, mit anderen Nicht-Überhangsmandatenlisten der CDU ausgeglichen wurden. Und dieser Mechanismus bremst quasi das Wachstum, funktioniert aber nicht. Und da kommen wir jetzt quasi, warum wir diesmal besonders viele Abgeordnete haben, zum Problem der CSU. Die CSU ist quasi der große Bundestagsgrößentreiber, wenn man das so sagen möchte. Also die CSU erzielt mittlerweile für ihre Verhältnisse relativ schlechten Zweitstimmenergebnissen, relativ viele Direktmandate, also fast alle in Bayern bei der letzten Bundestagswahl, erzielt also relativ viele Überhangmandate. Und mit den Überhangmandaten, die für die CSU eben nicht durch andere Landeslisten, denn die CSU tritt ja bloß in Bayern an, ausgeglichen werden, kompensiert werden können, müssen sehr viele Ausgleichsmandate für andere Parteien anfallen. Und so wächst eben der Bundestag immer weiter und aktuell und wahrscheinlich auch auf die nächsten Jahre ist die CSU der größte Wachstumsfaktor in dem Zusammenhang.
Und wenn wir jetzt überhaupt darüber reden, also wir reden ja darüber, dass es irgendwie so problematisch ist. Wieso ist das denn überhaupt problematisch, dass es so viele Mitglieder im Deutschen Bundestag gibt?
Es gibt keine richtige gute Ober- oder Untergrenze, wie groß ein Parlament sein sollte. Also es gibt eine gewisse Untergrenze, weil also eine bestimmte Personenzahl braucht man einfach, um als Parlament die Aufgaben auf nationaler Ebene zu bearbeiten und die Regierung effektiv kontrollieren zu können. Aber es gibt keine wirklich objektiv festlegbare Unter- oder Obergrenze. Es gibt Parlamente, die haben... Das US-amerikanische Repräsentantenhaus hat, glaube ich, 432 Abgeordnete, also mit deutlich mehr Einwohnern, deutlich weniger Parlamentarier als der Deutsche Bundestag. Und in diesem Spannungsverhältnis steht man eben immer, wie viele Parlamentarier braucht man? Und das Bundeswahlgesetz hatte das zuletzt eben mit 598 beantwortet. Diese Regelgröße von 598 hat man eigentlich nie erreichen können, weil es immer Überhangmandate gab und eben seit 2013 Ausgleichsmandate. Aber dass man diese Festlegung so überschreitet, also nicht die 598, die geplant sind oder ein paar mehr am Ende rausbekommt, sondern sogar auf insgesamt mittlerweile 736 kommt, das ist, glaube ich, ein Vermittlungsproblem. Also es wäre ja schön, wenn der Deutsche Bundestag tatsächlich in der Nähe seiner Regelgröße bleiben würde. Wie gesagt, man kann es nicht objektiv fassen, warum das jetzt, welche Größe er genau haben muss. Aber die Größe, die er hat, wird allgemein als zu viel empfunden. Schon allein deswegen, man kann ja eine Größenauflistung machen über die größten Parlamente weltweit. Und wenn wir den chinesischen Volkskongress als eben nicht demokratisches Parlament nicht mitzählen, ist der Deutsche Bundestag das größte demokratisch gewählte Parlament weltweit. Sogar noch, und das ist auch wieder so ein bisschen kontraintuitiv, mittlerweile größer als das Parlament der Europäischen Union, das ja eben vergleichsweise wiederum mehr Mitglieder, mehr Bürgerinnen und Bürger vertritt.
Sie hatten ja jetzt gerade die CSU schon angesprochen. Seit Jahren wird ja über dieses Phänomen gesprochen und es gibt auch immer wieder Gesetzesvorschläge. Zuletzt ja in diesem Herbst haben die Grünen, die Linkspartei und die FDP ja nochmal da so einen Vorstoß gemacht. Sie wollten die Zahl der Wahlkreise reduzieren und die Zahl der Listenplätze im Bundestag erhöhen. Trotz einer höheren Normgröße des Parlaments von über 600 Sitzen würde der Bundestag also damit kleiner werden als heute, denn es gäbe weniger Überhangsmandate, die dann wieder ausgeglichen werden müssten. Was sieht denn diese Reform vor und was hatten Sie vor und was für Parteien stellen sich denn dagegen? Was ist da los?
Also, Sie haben es ja quasi schon richtig zusammengefasst. FDP, Grüne und Linke als die Oppositionsfraktionen im letzten Deutschen Bundestag haben den Plan gefasst gehabt, dass man schon in der Wahlperiode die Wahlkreiszahl reduziert und dass man eben einen anderen internen Verteilungsmechanismus festlegt. Die Wahlreform, die jetzt nämlich in der letzten Wahlperiode beschlossen wurde, ist so ein Kompromissprodukt zwischen Union und SPD. Die SPD war da eher so auf der Seite der Oppositionsfraktionen, hat also durchaus die Notwendigkeit gesehen, hier den Bundestag zu verkleinern, was, glaube ich, auch die Union sieht. Aber eben die Union wollte trotzdem nicht auf Mandate, auf Direktmandate verzichten, da sie ja davon ausgegangen ist oder die letzten Jahre immer davon ausgehen konnte, dass die Unionsparteien die meisten Direktmandate gewinnen. Und aus dem Grund hat man sich in der Union ein Stückchen weit dagegen gesperrt und hat sich eben letztlich auf die Kompromisslösung eingelassen, dass, und das ist die aktuelle Regelung, 3 Überhangmandate eben nicht ausgeglichen werden sollen. Das hat wiederum natürlich den Effekt, dass der Bundestag weniger wächst. Also wenn 3 Überhangmandate schlicht und ergreifend bestehen bleiben und dafür keine weiteren, also was ich, 10, 12, 13 Ausgleichsmandate vergeben werden müssen, ist das eine Größenreduktion. Zugleich ist das aber ein unfairer Vorteil für die Unionsparteien, insbesondere eben wahrscheinlich CDU, ein Stückchen weit eben auch CSU. Und die beiden Parteien haben sich eben im Deutschen Bundestag zuletzt sehr stark gegen weitere Reformbestrebungen gesperrt. Man hat sich darauf geeinigt, dass man in dieser Wahlperiode, die jetzt angefangen hat, eine Reformkommission nicht einsetzt, die wurde schon eingesetzt, aber die jetzt wirklich, glaube ich, anfängt, richtig zu arbeiten. Und diese Reformkommission soll eben weitergehende Vorschläge unterbreiten. Zugleich ist beschlossen worden, dass man die Wahlkreiszahl auf mindestens 280 reduziert, was vergleichsweise immer noch eine kleine Reduzierung ist. Man hätte sich da auch was Größeres vorstellen können, aber das sind zumindest erstmal richtige Schritte in diese Richtung.
Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Repräsentation anschauen, dann frage ich mich irgendwie gerade so ein bisschen, was hat das denn für einen Einfluss für die Wählenden, die hier in Deutschland wählen und irgendwie für ihre Repräsentation im Bundestag? Wie wirkt sich das denn auf die Stimmen aus?
Also man könnte es jetzt erstmal euphemistisch formulieren und sagen, Sie haben jetzt als Bürgerin, als Bürger mehr Abgeordnete für sich. Also im letzten Bundestag waren es 709, jetzt sind es 736. Das heißt, das Verhältnis von Abgeordneten zu Bürgerinnen, zu Wählerinnen steigt. Das ist, kann man erstmal positiv bewerten. Ob das jetzt wirklich dazu führt, dass der Kontakt zum Abgeordneten besser wird, wage ich zu bezweifeln, denn das liegt meines Erachtens und meiner Erfahrung nach nicht unbedingt direkt an den Abgeordneten, sondern an der Frequenz, mit der Abgeordnete aufgesucht werden. Also Abgeordnete bieten beispielsweise immer noch regelmäßig Bürgersprechstunden an, die aber chronisch schlecht besucht sind und wo zum Beispiel dann eben auch Repräsentationsleistung erbracht werden kann, indem eben der Abgeordnete mit den einfachen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommt, Themen bespricht, Ideen aufnimmt, in den parlamentarischen Prozess einspeisen kann. Und das funktioniert eben nicht, wenn der Abgeordnete in seiner Bürgersprechstunde ganz allein da sitzt. Das wurde mittlerweile auch erweitert. Es gibt jetzt digitale Bürgersprechstunden. Es gibt natürlich auch andere Formate, wie Abgeordnete mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, beispielsweise eben die klassischen Volksfeste oder diverse Vereinsbesuche. Da gibt es eine ganze Palette, was Abgeordnete machen. Ob jetzt aber durch einen größeren Bundestag tatsächlich eine bessere Repräsentationsleistung erbracht wird, das wage ich erstmal zu bezweifeln.
Was bräuchte es denn, also wenn wir da immer sehen, dass die Leute sich ja irgendwie doch immer passiver werden gegenüber dem Parlamentarismus, den wir ja irgendwie hier in Deutschland haben? Was denken Sie denn, was wären denn da gute Schritte in eine Richtung, die Repräsentation irgendwie und Teilhabe fördern würde?
Tja, also man kann das zum einen eben top-down angehen, dass man mehr Angebote schafft, mehr Möglichkeiten schafft, eine freundlichere Partizipationskultur schafft, vor allem in den Parteien. Also Parteiarbeit ist nach wie vor eine wirkliche Knochenarbeit, wenn man sie ernsthaft betreiben möchte. Wer früher oder später ein Mandat anstrebt, investiert im Durchschnitt, das sind Durchschnittszahlen, die wir im Rahmen unserer Forschung herausgefunden haben, ungefähr 40 Stunden zusätzlich ehrenamtliche Arbeit pro Monat, also quasi eine gesamte Arbeitswoche ehrenamtlich nebenbei in den Aufbau von innerparteilicher Bekanntheit und Popularität, um eben überhaupt in die Richtung eines Bundestagsmandats zu kommen. Das ist schon, wenn man sich das so vorstellt, ist das eine ordentliche Kante, die man auch erstmal schaffen muss. Und das mag eben und das kann eben auch partizipationsmindernd wirken, wenn solche großen Hürden geschaffen sind. Es kann, also die Parteien können da zum Beispiel auf relativ einfache Art und Weise anfangen gegenzusteuern, etwa indem man überlegt, muss denn immer eine Parteiveranstaltung abends stattfinden? Abendsveranstaltungen sind eben zum Beispiel besonders problematisch für Eltern mit Kindern, besonders problematisch, da es ja nach wie vor scheinbar, hat sich ja in der Corona-Pandemie wieder häufiger gezeigt, Frauen häufiger für die Kinderbetreuung verantwortlich sind, ist genau sowas eben auch besonders exklusiv gegenüber Frauen. Da kann sich eben, kann man überlegen, wie man in der Parteiarbeit reformiert, dass Parteien insbesondere partizipationsfreundlich werden. Ansonsten kann man eben drüber nachdenken, ob man solche Partizipationsinstrumente wie Volksentscheide einführt, die es ja in einigen Bundesländern auch schon gibt. Aber vom Prinzip her, das sind eher Top-Down-Maßnahmen. Ich glaube, wichtiger wäre es einfach, das wäre, glaube ich, das Allereinfachste und Allerbeste, wenn die Leute einfach mehr in die Parteien gehen würden, mehr mitarbeiten würden und dann eben auch die Parteien anfangen würden, nach ihren Ideen umzugestalten, auch das Parteileben zu verändern.
Wenn Sie jetzt sagen, dass das Beste wäre, dass die Menschen in die Parteien eintreten, dann sehen wir doch aber, dass das ja nicht so ist. Und man sich auch irgendwie so ein bisschen fragt, ob das nicht ein veraltetes System ist, was so irgendwie vielleicht den Zeitgeist gar nicht mehr so richtig mit aufgreift und so etwas. Also das sind so Dinge, die ich mich dann irgendwie frage, falls Sie dazu sich noch äußern wollen.
Naja, also es gibt diesen Trend dazu, dass man auch Bewegungen macht. La République en Marche in Frankreich oder hier in Deutschland hat man das etwas weniger erfolgreich probiert mit dieser linken Aufstehen-Bewegung. Aber das ist eben das große Problem an Bewegungen. Sie hängen davon ab, sehr oft zumindest, dass es eine charismatische Führungspersönlichkeit gibt. In Frankreich eben Emmanuel Macron beispielsweise. Und Bewegungen zeichnen sich eben häufig gerade deswegen auch nicht besonders durch eine innerverbandliche Demokratie aus. Das heißt, ihre Partizipationsmöglichkeiten sind durch das eingeschränkt meistens, was die zentrale Führungspersönlichkeit möchte. Und da lobe ich mir ehrlich gesagt unsere Parteien, die in Deutschland eben von Gesetzes wegen her demokratisch organisiert sein müssen. Das heißt, wir wissen immer, die Kandidatenaufstellung ist demokratisch organisiert. Oder sagen wir so, sie folgt zumindest demokratischen Mindeststandards, die es in vielen anderen Ländern so nicht gibt. Die Vorstandswahl muss demokratisch organisiert sein. Jede Wahl, jeder Prozess innerhalb von Parteien muss demokratisch organisiert sein. Und insofern lobe ich mir eigentlich dieses Ausmaß an Mitbestimmungsmöglichkeiten. Also ich glaube, diese Hoffnungen, die da oft auf Bewegungen als Alternativen gesetzt werden, gehen oftmals leider Gottes komplett fehl.
Wir sehen ja auch, dass die Fridays for Future-Bewegung ja zum Beispiel jetzt mit einer Partei angetreten ist. Und auch da sieht man schon diese Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, dass es dort so charismatische Führungspersönlichkeiten gibt. Obwohl ich, glaube ich, so von meiner, ich bin Laie, nicht so wie Sie Experte, trotzdem auch sagen würde, dass ich sowas in Parteien ja durchaus auch sehe. Also so, das gibt ja trotzdem Lobbyismus und es gibt irgendwie gewisse Ressourcen, die man bedienen muss, um sich durchzusetzen, politisch und machttechnisch. Und da denke ich, da hat man sowas ähnlich wahrscheinlich abgemildert und transparenter in einigen Fällen zumindest im Parteiensystem. Aber wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückkommen, kurz aufs auf die Repräsentation im Bundestag, dann würde ich gerne Sie nochmal fragen, was denken Sie denn, was wären denn Schritte, die irgendwie was taugen würden, um den Bundestag kleiner zu halten oder zumindest angemessen zu halten?
Also, es gibt eine unfassbare Breite an Vorschlägen, was man alles machen kann. Also, die Sachen, die jetzt gerade wirklich auf dem Tisch liegen, sind eben, dass man die Wahlkreiszahl reduziert. Wie Sie gerade eben schon vollkommen richtig gesagt haben, weniger Wahlkreise bedeutet weniger Direktmandate. Weniger Direktmandate bedeutet weniger Überhangmandate. Oder die Chance für Überhangmandate sinkt tendenziell. Das heißt, desto mehr man also die Wahlkreiszahl reduziert, desto kleiner wird tendenziell auch der Bundestag werden, wenn man im Verhältnis dazu die Listenmandate gleich belässt. Also das wäre die erste Möglichkeit, die erste Variante. Es gibt weitere Ideen, dass man ein wenig was an der internen Kompensation verändert. Es gibt Ideen, dass man komplett von diesem Zweistimmensystem, wie wir es haben, abweicht und quasi nur noch ein Einstimmensystem hat. So ähnlich wie man es auch bei der allerersten Bundestagswahl 1949 hatte, dass also ich als Wähler mit meiner Stimme zugleich den Kandidaten und die Partei wähle, also um Stimmsplitting quasi zu reduzieren. Stimmsplitting hat einen kleinen, aber auch noch einen gewissen Einfluss darauf, dass Überhangmandate entstehen. Das sind so Ideen. Wir arbeiten oder ich persönlich überlege aktuell, ob es sinnvoll sein kann, wenn man die Möglichkeit schafft, dass CDU und CSU ihre Listen verbinden. Denn wie ich es gerade eben schon gesagt habe, einer der größten Treiber für das Bundestagswachstum ist die CSU. Und der Fakt, dass die CSU Überhangmandate nicht durch Listenmandate anderer Listen ausgeglichen werden können. Und wenn man also die Möglichkeit für CDU und CSU schafft, eine sogenannte Listenverbindung einzugehen, die aktuell wahlrechtlich nicht vorgesehen ist, würde man es eben schaffen, dass CSU-Überhangmandat durch CDU-Listenmandate ausgeglichen werden. Und das würde den Bundestag massiv verkleinern. Also wir haben das, ich habe das kürzlich mal durchgerechnet, da kommen wir ungefähr bei aktuellem Wahlrecht, wenn man das gemacht hätte, auf statt 736 auf 620 Mandate raus. Also das ist schon eine ordentliche Reduzierung. Ist natürlich die Frage, ob CDU und CSU das mitmachen würden, denn das muss letztlich auch auf Freiwilligkeit basieren. Es wäre aber eben ein Schritt dazu, den Bundestag am Ende kleiner zu machen.